Taxo auf Campus Podcast, willkommen. JavaScript Frameworks sind ein wesentlicher Bestandteil der modernen Frontend-Webentwicklung. Aber wo liegen die Unterschiede oder Ähnlichkeiten zwischen React.js, Node.js und Next.js? Und was kann man genau mit Next.js machen? Ich freue mich heute, mit Ernst Stolz zu reden. Ernst ist Webentwickler und Dozent für zertifizierte Weiterbildung im Bereich der Full-Stack-Webentwicklung. Nach seinem Masterstudium in Informatik und Englisch arbeitete er zunächst 3 Jahre als Backend-Entwickler und wurde dann freiberuflich tätig. Neben seiner Arbeit als Programmierer dosiert Ernst als Lead-Coach im Web-Development-Bootcamps. Ernst gibt einen Einblick in die verschiedenen JavaScript-Frameworks und eine detaillierte Erklärung zu Next.js. Wovon nutze ich Next.js? Welche Voraussetzungen brauche ich, um Next.js einzusetzen? Und vor allen Dingen, wie lerne ich Next.js am besten? Und da spricht Ernst aus seiner persönlichen Erfahrung. Ich freue mich auf das Gespräch. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast@taxsoft.com. Wie geht's dir heute?
Hallo Ashley, sehr gut, danke.
Ja, super, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich habe einen Blick auf den Entwicklermarkt sozusagen gemacht und ich lese JavaScript, ich lese React.js, Node.js und jetzt Next.js. Alles scheint ein JS zum Schluss zu haben. Ja? Vielleicht zum Anfang, wir wollen uns um das Thema Next.js unterhalten, aber kannst du mal kurz erklären, wie JavaScript, React.js, Node.js, Next.js, wie die zusammenpassen beziehungsweise wie die sich abgrenzen? Was ist dann quasi die Positionierung von Next.js?
Absolut, ja. Man sieht vor lauter Wald die Bäume nicht mehr, oder wie es vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, ne?
Genau.
Alles hat JavaScript. Ich denke, so eine konzeptionelle Abgrenzung ist, dass Next.js zu 100% React ist. Mhm. Also wenn man React kennt, dann hat man schon eine gute Voraussetzung, mit Next zu arbeiten. Und man hat in Next nochmal viel mehr Möglichkeiten, etwas zu machen, was man mit React nicht hat. Also man kann sich vorstellen, Next ist so auf Steroiden, React auf Steroiden, mit noch mehr Power, noch mehr Möglichkeiten. Und es ist ein JavaScript-Framework. Das heißt, es ist in diesem Ökosystem von JavaScript mit drin, genauso wie auch Node.js ist auch ein Teil von Next. Man kann also mit Next ein Frontend-Projekt und ein Backend-Projekt in einem einzigen Projekt bauen, wo man traditionell eher 2 gebraucht hat, wirklich separat Front- und Backend-Projekte hatte. Und dafür war Node.js sehr gut für ein eigenes Backend-Projekt, separat von dem Frontend. Und das ist das, was Next dann zusammenbringt und sagt, wir müssen da jetzt nicht 2 verschiedene haben. Wir haben 1 plus die ganzen Mächtigkeiten und Möglichkeiten, die wir noch bieten, on top da drauf.
Das heißt, wenn ich ein Website bauen möchte oder auf eine mobile App, ich kann das mit Next machen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist wirklich die Positionierung, ist zu sagen, ich habe ein Framework, die ich benutzen kann, um meine Web-Anwendung zu bauen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Man kann damit Anwendungen bauen für das Web. Mhm. Allerdings nicht für die Smartphones, das ist dann nochmal was anderes. Das wäre dann so Richtung React Native.
Okay.
Ist nochmal so ein eigenes Ding. Aber alles, was Webseiten angeht, und da spricht man dann heutzutage nicht mehr von Webseiten, sondern Webanwendungen, weil die heutzutage auch mächtiger geworden sind in ihren Fähigkeiten. Wenn wir jetzt an Online-Shop denken, das ist ja nicht mehr einfach nur eine Seite, die so statisch ist mit Text und Bild, sondern die hat einen Warenkorb. Und man kann da Sachen reintun, da sind so Interaktivitäten drin, deswegen spricht man von Webanwendungen und dafür ist Next.js gut zu gebrauchen. Man kann solche Erfahrungen im Web bauen, die man auch aus seinen Smartphone-Anwendungen kennt, dass alles so flüssig funktioniert und man dort klicken kann und was einkaufen kann. Das Gleiche kann man eben zum Web bringen und mit Next.js kann man das bauen.
Ich komme aber zu diesem Punkt später vielleicht nochmal zurück auf das Thema Web und Smartphones. Ja? Okay, dann gehen wir davon aus, ich habe die Entscheidung getroffen, Next.js zu benutzen, um meine Webanwendung zu bauen. Brauche ich dafür eine besondere Infrastruktur oder kann ich das einfach auf, ich sag mal so, eine Linux-Maschine oder auf eine Windows-Maschine laufen lassen? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die ich erfüllen muss?
Ja, tatsächlich. Man kann entwickeln persönlich auf dem Betriebssystem, den man möchte, ob man Windows nutzt, Linux, Mac. Mhm. Lokal kann man auf allen Betriebssystemen entwickeln. Aber die Frage, wenn man das dann deployen möchte, dass die Anwendung praktisch live schalten möchte, dann muss man gucken, wo man das macht. Und Vercel ist so eine Plattform, eine Infrastrukturplattform, die auch spezifisch für Next getuned ist, wo man dann so sein Next-Projekt hochdeployen kann. Und dann wird das komplett gemanagt. Man muss sich keine Sorgen machen um Server oder sonstige Sachen. Und praktisch mit wenigen Klicks kann man dort sein Next-Projekt hosten. Mhm. Und da muss man schon gucken, wo das geht. Und bei Vercel zum Beispiel geht das sehr gut.
Und Vercel, ist das eine Abkürzung oder ist das eine Firma? Was steckt da nicht hinter Vercel?
Oh, ja, das ist die gleiche Firma oder das gleiche Team, was Next.js auch gebaut hat, aufgezogen hat. Die haben auch die Infrastruktur aufgezogen. Die hieß früher auch anders. Die hieß, glaube ich, Zeit Now. Und dann kam dann Rebranding auf Vercel, weil die so untermalen wollten, für welche Werte sie stehen. Und da war Versatile, Accelerate, Excel, so das Richtmotto, die Leitmotive für sie, dass sie den Entwicklern Speed geben in ihrer Entwicklung, dass ihre Anwendungen auch performant funktionieren. Die sind schnell in der Anwendung, dass da nichts lange lädt, wenn man irgendwas klickt. Das ist alles sehr schnell und fühlt sich einfach gut an. Und das wollten sie in ihren Namen mit integrieren.
Ah, okay, verstanden. So, das heißt, ich habe entschieden, Next.js zu nutzen, um meine Webanwendung zu bauen. Ich habe da Vercel als meine Infrastruktur fürs Deployment und so weiter. Welche Vorteile habe ich dann? Ja? Warum soll ich den Next.js Router gehen und nicht eine React.js oder ein andere Framework? Welche Vorteile bietet mir der Next.js an?
Ja, das war auch genau das, was mich zu Next.js gelockt hatte. So diese Vorteile, mit denen die ihr Framework bewerben, unter anderem so Image Optimization. Damit hatte ich auch in einem Nicht-Next-Projekt hatte ich auch damit zu kämpfen, dass ich selbst alles machen musste, also die Bilder in der richtigen Größe an den Anwender zu schicken, je nachdem, ob das auf einem Tablet aufmacht, dann muss man ja keine 4 Megabyte Bild schicken, dann muss es kleiner sein und dann geht es auch schneller über die Leitung drüber und verbraucht nicht so viel Datenvolumen und das muss man eigentlich alles manuell machen. Und Next.js sagt, du musst eigentlich nur sagen, wo das Bild ist und wir machen den Rest. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Optimierung, die man gerne annimmt als Entwickler. Dann ist man dann auch schneller fertig mit einer Webseite, die man bauen möchte. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Font-Optimierungen. Möchte man eine Schriftart benutzen, eine bestimmte, muss man auch auf ein paar Dinge achten, die man optimieren muss, wegen zum Beispiel eines Content-Layout-Shifts. Da springt dann so die Seite so ein bisschen rum, wenn der Font neu geladen wird. Und das ist auch fürs Auge ein bisschen unangenehm. Und der Content rutscht runter. Und das sind alles so Sachen, die sind schon gelöst, diese Probleme, wenn man Next.js nutzen möchte und darüber nicht nachdenken möchte über die Probleme.
Das heißt, du kannst als Entwickler wirklich über das Thema was nachdenken und darauf konzentrieren und nicht das wie muss ich das machen. Das heißt wirklich mehr auf die Lösung oder die Lösung für den Kunden und nicht diese technische Feinheiten, die dahinter stecken. Ja, genau. Nee, ich glaube, die Vorteile kommen da sehr gut rüber. Aber natürlich folgt die nächste Frage, die ich immer stelle: Gibt es dann irgendwelche Nachteile, wenn ich dann die Entscheidung für Next.js getroffen habe?
Nun ja, es gibt auch diesen vorher erwähnten, diese Infrastruktur, die man braucht für Next.js. Mhm. Das Vercel ist klar, wenn es die gleiche Firma ist, die auch Next.js baut, dann wird Next.js bei denen auch super funktionieren. Möchte man aber woanders hin, muss man schon gucken, welchen Anbieter man da findet. Als Fallbeispiel Netlify ist auch so eine Infrastruktur, die es erlaubt, mit verschiedenen Frameworks bei denen auch zu deployen. Vercel übrigens auch, die erlaubt nicht nur Next.js, auch andere. Und Netlify wollte eben auch den Next-Usern ermöglichen, dass sie bei ihnen das Projekt hosten oder deployen können. Und das war schon nicht wenig Arbeit, das zu bewerkstelligen aufgrund der ganzen Caching-Mechanismen zum Beispiel von Next.js. Das muss man auf der Infrastrukturebene implementieren. Und auch diese vorher erwähnten Image-Optimierungen, die müssen auch auf der Infrastruktur-Level passieren. Das heißt, man als Anbieter muss man da schon ein bisschen Arbeit investieren, damit man Next-Projekte da deployen kann. Und als Programmierer muss man dann gucken, wo man solche Hoster dann findet. Wenn man jetzt Vercel zum Beispiel nicht mag, muss man schon gucken, wo das geht, weil das geht nicht überall.
Das heißt, der beste Weg wäre wirklich Vercel als Infrastruktur zu nutzen, ja?
Ja.
Aber gibt es da irgendwelche Lizenzkosten, die damit verbunden sind? Sprich, habe ich den klassischen Vendor-Login, dass ich dann immer wieder Lizenzen an Vercel bezahlen muss? Gibt es da eine
Gefahr? Nee, das hat man nicht.
Okay.
Nee, man zahlt pro Entwickler, wenn man da jetzt ein Team hat, dann zahlt man praktisch pro Team-Member, ich meine $20, dass man diese Plattform dann nutzen kann. Das ist das Einzige, was man da hat.
Okay, so wirklich der Weg zu gehen wäre Vercel, das ist sag, so bewiesen, dass das die richtige Infrastruktur ist für Next.js, ja?
Mhm.
Du hattest vorhin erwähnt, wenn ich das verstanden habe, das ist für die, um eine Website zu bauen, aber nicht für Smartphones geeignet. Meintest du damit ein Native iOS-Programm oder ein Native Android? Sprich, wenn ich meine Webseite, wenn ich den klassischen Website auf mein Smartphone oder mein Tablet, das hast du auch erwähnt, Tablet, wenn ich die Webseite auf dieses Gerät aufrufe, das wird dann auch funktionieren. Habe ich das richtig verstanden? Nur um die Positionierung, um das klarzustellen, was du meintest, ist es nicht für Smartphones geeignet, ja?
Ja, da gilt die Unterscheidung, dass es eine Web-Anwendung ist und die kann man auf dem Handy, solange man einen Browser benutzt, auch ganz normal öffnen.
Okay.
Mhm. Allerdings kann man mit Next.js da nicht eine native Anwendung, wie du auch gesagt hast, iOS, Android.
Mhm.
Mit Next.js kann man sowas nicht bauen. Da bräuchte man dann so andere, entweder in Kotlin programmieren, wirklich nativ auf der Plattform oder mit React Native. Aber Next.js ist praktisch wirklich nur für das Web gedacht.
Alles klar. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, nur um das klarzustellen, wenn ich meine Web-Anwendung mit einem Browser auf dem Smartphone, auf dem Tablet habe, habe ich immer noch dann
absolut
die gleiche Anwendung, ja, wie auf einem normalen PC, ja?
Ganz genau.
Ist es einfach, um Next.js zu lernen oder nicht? Oder vielleicht, lass uns die Frage später fragen. Ich würd gerne deine Erfahrung mit Next.js da mal hören, ja?
Gerne.
Sicherheit ist immer ein Thema, ja? Wenn ich dann ein Framework nutze, ist es immer die Frage, okay, wie sicher ist dieses Framework? Welche Vulnerabilities gibt es? Wenn es irgendwelche Sicherheitslücken gibt, wie schnell werden die dann gelöst? Wie sieht das dann bei Next.js aus?
Ja, Sicherheitslücken, was Software angeht, die gibt es praktisch, in jeder Software gibt es welche Lücken und die einzige Lösung ist es, dass man sie fixt.
Mhm.
Man braucht also ein Team dahinter, das dann natürlich aktiv die Software betreut. Bei Next.js hat man natürlich ein ganzes Team dahinter, die ist auch Open Source, man kann da auch mitwirken und dazu beitragen. Und die Versionen, die kommen sehr regelmäßig bei Next.js, die kommen sehr oft. Und wenn es dann Sicherheitslücken gibt, die aufgedeckt wurden, ist es einerseits wichtig, die zu fixen und auf der anderen Seite auch wichtig, die Entwickler zu erreichen, um sie darauf aufmerksam zu machen. Passt mal auf, ihr müsst übrigens auf eine Version hoch upgraden, eine bestimmte Version, 14 irgendwas zum Beispiel, damit man diese Lücke dann nicht mehr, diese potenzielle Lücke nicht mehr ausnutzen kann. Und da bin ich guter Dinge bei Next.js, dass das aktiv betreut wird.
Ja, es gab den Beispiel Binance, das ist so eine Website, glaube ich, für Kryptowährungen, dass es genau diese Vulnerability gibt, aber man hat gesehen sehr schnell, okay, da gibt es ein Problem, es ist gefixt, wir schlagen jetzt vor, bitte mach den Upgrade zu 14.1, was auch immer es war.
Genau.
Dass du sagst, das ist, und wie du auch sagtest, in jedes Software-Projekt, jetzt unabhängig von Next.js, man muss immer drüber nachdenken, Deployment, okay, was sind die aktuelle Versionen, die ich deployen muss? Hat nichts mit oder nichts Spezifisches mit Next.js zu tun, ja?
Absolut.
Das war aber das Thema Sicherheit von der Next.js-Seite aus. Wir hatten vorhin uns drüber unterhalten, Vercel als Infrastruktur.
Mhm.
Gibt es dann da oder was passiert im Infrastrukturbereich zu Thema Sicherheit?
Ja, da gab es kürzlich sogar in der Keynote ein neues Produkt, was vorgestellt wurde von Vercel, und zwar die Firewall, zu der man dann jetzt auch Zugriff hat. Die gab es vorher auch schon auf Vercel, nur hatte man da als Entwickler nicht so diese Einsicht darüber, was da eigentlich alles geblockt wird von Vercel, und man hat das gar nicht mitbekommen. Und jetzt gibt es da wirklich die Möglichkeit, das transparent zu sehen, welche Anfragen eingehen in die eigene Anwendung und wie viele davon auch praktisch schädlich sind, oder sagt man, also die einen versuchen vielleicht zu DDoSen, die einen zu oft anfragen. Man kann auch die Anfragehäufigkeit auch sehen und das unterbinden. Auch eine Anekdote am Rande. Ich hatte mich auch mal gefragt, warum ich bei Vercel, als ich das erste Next-Projekt gebaut hatte, warum hatte ich keine Spam-E-Mails mehr gesehen? Denn ja, die hatte ich vorher schon beobachtet in einem anderen Framework, und dann plötzlich waren die weg. Und das ist eigentlich die Antwort. Also die Firewall, die blockiert sehr viele Bot-Anfragen, die blockiert so viele schädliche Versuche eben auf die eigene Anwendung, dass diese Spam-Dinger gar nicht erst durchkommen.
Das heißt, es, wenn ich das so ein bisschen so zusammenfasse, nicht nur auf der Next.js-Seite, sondern auch auf der Vercel-Seite, dass es wirklich ein Team von Leuten gibt, die ständig dran arbeiten, das Framework, die Infrastruktur dann zu verbessern, und wenn es irgendwelche Sicherheitslücken gibt, dass die schnell erkannt werden und gelöst werden. Ja, und ja, zum Schluss
ganz muss genau.
Man selbst als Entwickler die richtige Version einsetzen. Genau. Gibt es dann Beispiele von Firmen, die Next.js dann nutzen, um die Webanwendung, um deren Webanwendung zu bauen?
Ja, da fällt mir spontan Sonos ein, die Lautsprecherfirma.
Ja, ich mag Sonos.
Ja, ja, ich auch.
Und dieses Podcast wird nicht unterstützt von Sonos, du siehst jetzt.
Nein, ja. Nein. Das ist unser purer Enthusiasmus über Sonos.
Genau.
Aber die haben auch ihre Seite auf Next dann umgebaut und auch auf Vercel deployed, nutzen also das volle Paket, so gesehen, Next mit Vercel. Und gerade bei Online-Stores ist das ja auch ein tolles Beispiel, wenn man zeigen kann, welchen Effekt das auch hat. Denn was hat das für Vorteile, dass man jetzt Next.js nutzt? Die Vorteile sind eben, dass man gerade bei einem Online-Store viel mehr Conversion-Rate hat. Also das heißt, die Leute sind eher dazu geneigt, ein Produkt auch bis zum Ende durchzuklicken und zu kaufen, als bei der vorherigen Version der Webseite, weil die Ladezeiten einfach geringer sind. Das ist ja etwas, wozu wir psychisch irgendwie oder kognitiv irgendwie bedingt sind, dass wir sehr ungeduldig sind. Wenn etwas zu lange lädt, dann wir sind bewaffnet, wir haben das X und wir klicken und gehen woanders hin.
Genau, ja, so bin ich auch. Ja, wenn ich zu lange warten muss, egal wie schön das Produkt ist oder wie gut das Produkt ist, ja, dann auf gut Deutsch gesagt, habe ich keinen Bock mehr zu warten. Ja.
So ist es.
Das ist, glaube ich, wirklich dieser Reaction-Zeit für den Kunden. Und wie du sagst, zum Schluss dann die Conversion-Rates werden dann höher sein. Das kann ich 100% nachvollziehen. 100%, ja.
Ja. Genau.
Und gibt es dann andere Beispiele? Sonos hast du gerade erwähnt. Gibt es andere Beispiele für
yes. Stripe, fällt mir tatsächlich noch ein, genau. Stripe hat auch mal ein tolles Beispielprojekt aufgezogen, um also die Mächtigkeit von Next.js zu zeigen. Stripe hat ganz viele Zahlungen, die sie gleichzeitig tätigen müssen, die sie bewältigen müssen, so diese Fülle an gleichzeitigen Transaktionen. Und das haben die transparent gemacht auf ihrer Webseite, dass man live mitverfolgen kann, wie viele aktuell wirklich im Hintergrund verarbeitet werden, und dass es trotzdem noch nicht zusammenbricht, sage ich mal, die Webseite. Sie ist immer noch live, sie stürzt nicht ab, sie ist da, und die haben die volle Bandbreite benutzt von dem, was Next einem anbietet, mit Static Site im Hintergrund und Static Site Regeneration und dem dynamischen Verhalten. Die haben so viele Sachen zusammengebracht, um auch einfach nur zu demonstrieren, was man damit machen kann.
Ich glaube auch, wenn das eingesetzt wird im Payment, im Zahlungsverkehr-Bereich, das zurück zu unserer Diskussion zum Thema Sicherheit,
ja.
Wenn die nicht das Gefühl hätten, dass das Plattform oder Infrastruktur sicher ist, dass Next.js als Framework sicher ist, dann hätten die sicherlich nicht die Entscheidung getroffen für Next.js.
Ja, würde ich auch denken. Das ist ja ganz wichtig, ja. So ein Punkt, Sicherheit.
Genau. Wenn ich als Entwickler jetzt mehr über Next.js erfahren möchte, wenn ich damit anfangen möchte zu arbeiten, gibt es dann irgendwelche Tipps von dir, wo man hingehen kann? Wo sind die besten, ich sag so, Web-Ressourcen, um wirklich zu schauen, okay, was ist Next.js, die Dokumentation, Beispielprojekte und so weiter? Hast du einen Tipp für, wo soll der Entwickler hingehen als erstes?
Ich würde tatsächlich auf nextjs.org gehen, die offizielle Webseite.
Okay, ja.
Und die der hat da so einen Leitfaden. Oben rechts ist aktuell so ein Button, der heißt Learn. Und wenn man den klickt, kann man sich selbst, man wird durchgeführt durch die Funktionalitäten von Next.js. Man kann ein eigenes Projekt mit aufsetzen und lokal einmal sich anschauen, wie sich das anfühlt, wie das aussieht, das Projekt. Und wirklich so praktisch diese Erfahrung machen mit dem Framework. Und auch selbst entscheiden, wie weit man gehen möchte, weil es gibt da irgendwie eine Reihe von Kapiteln, die man durchgehen kann, nicht muss. Es ist dann einem freigestellt. Aber ich denke, so der erste Kontakt ist da eigentlich sehr gut aufgezogen, dass man da gute Erfahrungen macht.
Okay, Next.js.org. Ja. Wie hast du Next.js gelernt? Bist du dann auch so Next.js hingegangen, hast da auf Learn geklickt und dann war also, okay, oh, ich sehe dein Gesicht jetzt. Ich sehe dein Gesicht.
Tatsächlich nicht,
das
ja.
Das lag eine andere Hilfe. Aha.
Ja, ich habe das sehr chaotisch gelernt.
Oder welche Erfahrung hast du gemacht, dass du Next.js gelernt hast?
Ich hatte auch so ähnlich, wie wir es jetzt gerade auch erfahren haben, so was ist eigentlich Next.js, wo ist das anzusiedeln in dieser ganzen Landschaft? So wusste ich das auch nicht, was das ist am Anfang. Und habe nur gute Sachen drüber gehört und bin einfach reingestolpert. Ich habe dann mein erstes Projekt einfach aufgesetzt, noch bevor ich wusste, was React ist. Das ist auch nochmal eine Hürde gewesen, einfach mal in Next rein zu stolpern und oft hinzufallen und wieder aufzustehen. Das war so meine Herangehensweise, das zu lernen durch die Fehler, die ich gemacht habe, dann aus den Fehlern zu lernen, wie es nicht funktioniert. Ist natürlich jetzt auch müßig, kostet auch Zeit, diese Lernkurve einmal zu überwinden. Ich würde es heute wahrscheinlich anders machen.
Was würdest du genau anders machen?
Ich denke, das Wichtigste zu verstehen an React insgesamt, noch nicht mal über Next, sondern wie React denkt, ist Komponenten. Komponenten sind irgendwie das Herzstück von React. Und wenn man versteht, wie eine Komponente in React gerendert wird, wie sie praktisch ihren Lebenszyklus einmal durchlebt, wenn sie auf eine Webseite eingebettet wird und man vielleicht eine Seite auch wechselt oder eine andere Komponente einbindet, so wie dieses Verhalten tatsächlich realisiert ist. Und das, glaube ich, hilft einem schon sehr, den Rest zu verstehen, wenn man Komponenten versteht.
Das heißt wirklich, fang mit React an und nimm Next.js als quasi die nächste Schritt dahinter.
Ja, ich denke schon.
Wenn wir auf den Markt blicken, es gibt viele Programmierer, die eine Menge Erfahrung haben, ja, so jahrelang Erfahrung. Dann auf der anderen Seite, es gibt Studenten, junge Leute, die einfach in das Thema Programmierung einsteigen wollen. Ist Next.js der richtige Weg für jemand, der grundsätzlich programmieren lernen möchte, oder ist Next.js dafür nicht geeignet?
Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass das eher schwierig ist, als Anfänger mit Next.js einzusteigen. Ja, das ist schon gerade mit der letzten Version, die oder sogar vielleicht vorletzte Version 13 kam, als die rauskam, war das nochmal erheblich schwieriger, da auch als erfahrener Entwickler zurechtzukommen. Und gerade für jemanden, der anfängt zu coden, denke ich, wäre es nur unnötig viel Frustration, sich damit rumzuschlagen, was Next.js jetzt eigentlich mitbringt. Und dann wäre es besser geeignet, denke ich, mit React pur anzufangen und da zu verstehen, wie Komponenten zum Beispiel jetzt funktionieren, UseState, seinen Fokus darauf zu setzen, denke ich.
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Ja? React als Basis, das zu verstehen, das ganze Thema Komponenten, Client, Server-seitig, wie die alle miteinander funktionieren. Und dann als zweiter Schritt dann das Next.js. Aber ich finde das ein sehr guter Punkt, ja, weil ansonsten, wie du sagtest, Learn-Curve wäre sehr hoch, Frustration wahrscheinlich sehr hoch und man könnte dann gegebenenfalls den Drive und Lust verlieren, was auch schade wäre, ja.
Genau.
Ernst, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, oder zusammenfasse, worüber wir uns unterhalten haben, das ganze Thema Positionierung von Next.js, die Infrastruktur, Voraussetzungen, die ich brauche, auch das Thema Sicherheit. Ja, das ist, fand ich sehr gut, dass das einfach dieser Momentum hinter sowohl hinter Versatile als auch als auch hinter Next.js da ist, um dass es ständig weiterentwickelt wird, wenn es irgendwelche Sicherheitsprobleme gibt, dass die gelöst werden. Klar, die Vorteile hast du auch mal ganz, ganz klar erzählt. Und ich glaube auch für mich zum Schluss wirklich war der Punkt, okay, wo steige ich ein? React oder Next.js, die Erfahrung, die du gemacht hast. Ja, ich hoffe, dass wir damit ein paar Zuhörer, die dann damit einsteigen wollen, dass wir das Leben ein bisschen leichter für die potenzielle Programmierer und Programmiererin dann machen. Ja?
Ja.
Ich danke dir viel, viel für deine Zeit heute. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Es war ein sehr interessantes, umfassendes Gespräch. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ja?
Danke dir, Ashley. Ja. Tschüss.
Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart. Euer TaxOff Campus Podcast-Team.